Also dieses, ich denke, dieses störrische Volk, das waren die Söhne dieses störrischen Volkes. Und deshalb hat ihn Gott auch immer wieder aufgefordert, wir haben das heute auch im Lied gehört hier in der Kinderbibelwoche, sei mutig und stark. Das hat Gott zu Josua ganz oft gesagt, müsste man lesen. Gut, was passierte dann? Sie überquerten irgendwann auf wundersame Art und Weise den Jordan. Das hat mich so ein bisschen erinnert und ich hoffe, die damals auch an die Überquerung des Schilfmeeres, wo dann das ägyptische Heer ersoffen ist. Und sie waren dann auf dem Gebiet von Kanaan. Und dann hat der Josua eine folgenschwere Begegnung. Und da möchte ich jetzt mal vorlesen. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Und niemand ging heraus und niemand ging hinein. Da sprach der Herr zu Josua, siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum, so sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade hertragen, aber am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben, die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Und so geschah es dann auch wirklich. Ist doch eine tolle Story. Aber da gibt es auch ein paar Punkte, die ich doch sehr interessant finde. Beispielsweise habt ihr euch jemals die Frage gestellt, warum lässt Gott das Kriegsvolk 13 Mal hier um Jericho herumlaufen? Handelt es sich hier um eine Wehrsportübung, um ein Training für den großen Angriff? Aber das wäre ja widersinnig, denn am letzten Tag, wo es dann endlich losgeht, sind sie ja 7-mal rumgerannt. Da waren sie ja schon fertig, bevor es eigentlich richtig losging dann. Kann nicht sein. Versuchen wir uns doch mal in die Situation zu versetzen. Da waren vorher Kundschafter, die in Kanaan hineingingen und das Land auskundschaften. Und sie kamen zurück und sie berichteten, allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt und die Städte sind befestigt und sehr groß. Das ist jetzt hier nur symbolhaft dargestellt. Sie sind befestigt und sehr groß. Jericho, angeblich die älteste Stadt der Welt. Und ich habe mir die Frage gestellt, was haben wohl die Kriegsleute damals gedacht, als sie diese große, befestigte Stadt gesehen haben. So eine Stadt einzunehmen, das war kein Zuckerschlecken. Und ich denke, es wäre gepaart gewesen von vielen Verlusten, besonders für die Angreifer. Was dachten die Soldaten? Die Mauern sind hoch, sie sind massiv, die Stadt ist gut gesichert. Die Bibel spricht hier von den tüchtigen Kriegern, die sie gesehen haben. Ist die Stadt überhaupt einnehmbar? Und gleich am Anfang der Landnahme von Kanaan schickt Gott ihnen gleich so einen Klotz vor die Füße, so eine richtige Festung. Muss das sein? Hätten sie nicht mit was Kleinerem mal anfangen können? Aber kann es auch sein, dass Gott es mit Absicht gemacht hat? Gleich am Beginn des Wirkens in Kanaan vor diese scheinbar unüberwindbare Aufgabe zu stellen? Könnte dies vielleicht auch der Grund gewesen sein, warum sie 13 Mal hier rumrennen mussten, damit sie kapieren, ihr werdet es gar nicht schaffen. Zumindest nicht alleine. Als gute Christen bekennen wir ja auch schon mal in unseren Gebeten, ne? Ja, ich schaffe das nicht, Herr. Du musst mir helfen. Aber es ist immer noch eine andere Sache, wenn die Bollwerke und Festungen in unserem Leben auf einmal vor uns stehen und dann wir von der Theorie in die Praxis kommen. Können wir dann noch an sein Eingreifen glauben? Kennst du solche Festungen in deinem Leben, die scheinbar uneinnehmbar sind? Und wie gehst du damit um? Bollwerke in deinen Gedanken, Bollwerke in deinem Gefühlsleben, Bollwerke vielleicht, wie du denkst, an deine schlechten Charaktereigenschaften, die du nicht überwinden kannst, Bollwerke in Beruf und in Beziehungen. Aber hier in Jericho, da ging es nochmal um mehr. Da ging es nämlich um den Auftrag Gottes. Hast du mal so einen Auftrag Gottes empfangen? Und hast du davor gestanden, hast gedacht, das schaffe ich niemals. Und wenn wir die letzten Worte Jesu betrachten, als er von diesem Planeten gegangen ist, dann ist das auch eigentlich ein Auftrag, den wir nicht schaffen können. Geh hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Aber vielleicht muss es ja nicht gleich die ganze Welt sein. Es wird ja eigentlich schon der Nachbar oder der Arbeitskollege reichen. Aber da bauen sich dann schon die kleinen Festungen auf. Merkt ihr das? Gott, das schaffe ich nicht. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass diese Erkenntnis gut ist. Denn in der Bibel steht, nicht die Klugen dieser Welt, die sofort eine Lösung parat haben, die sofort einen coolen Spruch haben, die sind vor Gott angenehm. Auch nicht diejenigen, die von sich sehr eingenommen sind, die vielleicht erfolgreich sind in der säkularen Welt, sondern die Demütigen. Was sind Demütige? Demütige sind diejenigen, die ein realistisches Bild von sich selber haben und wissen, dass sie hilfsbedürftig sind. Ihr könnt es gerne nachlesen, falls ihr mir das nicht glaubt, 1. Petrus 5,5, Jakobus 4,6. Und auch nicht die Starken dieser Welt hat Gott ein Herz, sondern für die Schwachen. Denn er möchte im Schwachen mächtig werden. Zurück zur Geschichte. Nicht nur, dass das Volk Israel scheinbar ohne logische Erklärung um diese Stadt hier ständig latschen muss. Nein, da war noch etwas anderes, höchst Seltsames. Josua 6, Vers 10 steht, Josua befahl, kein Wort sollte aus dem Mund des Kriegsvolkes kommen. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, warum das Kriegsvolk keinen Ton von sich geben sollte? Das ist doch eine spannende Frage. Vielleicht gab es damals wie heute Männer, die sofort genau wussten, wie das Problem zu lösen ist. Da ist die Schwachstelle der Festung. Da setzen wir die Waffen ein und das kriegen wir schon irgendwie hin. Und andere stehen dann daneben und sind ganz beeindruckt und fasziniert von so viel Fachwissen. Wieder andere würden dem vehement widersprechen und eine ganz andere Methodik wählen. Und ich sehe schon, wie die Gemüter sich erhitzen und diskutieren und sich heiß reden. Und dann gibt es wieder andere, die die ganze Aktion in Frage stellen. Jericho, das ist so eine harte Nuss. Das schaffen wir doch niemals. Es wird viele Tote geben. Und vielleicht bin ja sogar ich einer davon. Also eigentlich ist mir mein Leben viel lieber als dieses Kanaan. Okay, da soll Milch und Honig fließen. Aber unsere Väter haben da was von Ägypten erzählt. Da soll es Fleisch gegeben haben. Auch nicht schlecht. Lohnt sich das Ganze denn überhaupt? Wer hat denn überhaupt gesagt, dass wir Kanaan einnehmen sollen? Gibt es nicht irgendwo anders auch noch schöne Plätzchen? Und was in aller Welt soll denn dieses Sinnlose um die Stadtrennerei bringen? Merkt ihr was? Da wird Zweifel gesät. Einer meiner Lieblingsfilme ist Braveheart. Kennt ihr den? Schon blutig. Eigentlich mag ich keine blutigen Filme. Aber ich mag ihn deshalb, weil er viele gute Aussagen hat. Und da gibt es eine Szene. Habe ich die schon mal erzählt? Ich erzähle sie nochmal. Da Da ist auf der einen Seite die weit überlegenen Engländer, das sind die Bösen natürlich, und auf der anderen Seite die schottischen, schlecht ausgerüsteten Freiheitskämpfer, das sind die Guten. Und als einige Schotten die Überlegenheit der Engländer wahrnehmen, fangen sie an, öffentlich zu äußern, was in ihrem Herzen ist. Und da ist nämlich Angst. Und sie sehen keine Chance. Und dann beginnt so eine Kettenreaktion. Einige fangen an, das Schlachtfeld zu verlassen und andere, die folgen ihnen. Bis natürlich der Held, der große Freiheitskämpfer William Wallace auftritt und ihnen ein anderes Bild von der Situation malt. Letztendlich gewinnen sie dann die Schlacht. Und ich denke, das ist nur allzu menschlich. Einer fängt an zu jammern und die anderen stimmen in den Chor mit ein. Das war damals so und ich glaube, das ist auch heute noch so. Und ich muss zugeben, ich jammere und klage eigentlich auch viel zu oft. Und ich erwische mich dabei, dass ich einfach nur meine Seele jetzt erleichtern will und es ist mir eigentlich wurscht, wer mir zuhört oder nicht. Aber dass es auch einen Einfluss auf andere hat, bedenke ich manchmal gar nicht. Und ich denke, Josua, der kennt seine Pappenheimer und er beugt vor. Sie sollen schweigen. Lass doch einfach mal Gott machen. Und er hat Erfolg mit seiner Strategie. Das ist ja heute kaum noch vorstellbar, ne? In unserer individualistischen Gesellschaft, dass einer was sagt und alle anderen machen das. Wie gehen wir mit Dingen um, die uns schwer sind, die uns einfach zu groß sind, wo nichts mehr vorwärts geht? Sachen, die nur schwer ertragbar sind. Ich habe jetzt vor kurzem einen Auftrag gehabt, also ich bin auch noch im Landschaftsgartenbau. Und da wollte der Kunde was haben, wo ich gedacht habe, was für ein Schwachsinn. Oh, ganz oder gar nicht, aber so halbe Sachen, ich hasse das. Und dann stehst du dann dazwischen und denkst, und du kannst es nicht mehr beeinflussen. Dann waren wir noch zu dritt da und ich habe die Hälfte von der Zeit musste ich nur rumstehen. Ich bin innerlich schier geplatzt. Können wir das ertragen? Oder fangen wir an zu jammern und zu klagen und negativ zu reden und andere vielleicht noch mit in die Zweifel zu ziehen? Oder schaffen wir es einfach mal den Mund zu halten und die Situation auszuhalten? Wir haben gerade ein Lied gesungen, Gott ist in unserer Mitte, alles in uns schweige. Können wir das? Still zu werden vor Gott, auf ihn zu hören, Vertrauen zu investieren, mein Gott wird es schon machen. Auch wenn sich jetzt die Gesellschaftsform bei uns jetzt geändert hat, wunderte es mich trotzdem, dass die Menschen damals das alles so mitgemacht haben. Das war ja immer noch dasselbe halsstarrige Blut, was in den Adern dieser Menschen geflossen ist, von ihren Vorvätern her. Und die sind ja damals, konnten sie nicht nach Kanaan einziehen, weil sie ständig gemurrt haben, ständig gemotzt haben. Aber die zweite Generation war jetzt dran. Aber dasselbe Blut war noch in ihnen. Was für ein Quatsch hier, die Stadt zu umrunden, das macht doch gar keinen Sinn. Soll das etwa den Feind einschüchtern? Wie soll man damit eine Stadt einnehmen? Und überhaupt kann man diesem Josua vertrauen? Okay, er war ein Ziehschüler von Mose, aber muss man deswegen jeden Quatsch mitmachen, den er uns befiehlt? Ich denke, wir können da heute nur noch mutmaßen, wie das wirklich war. Aber der Fakt ist, dass sie genau das getan hatten, was Josua von Gott verlangte. Schöner Versprecher, ne? Ja. Kommen wir noch drauf. Und sie hatten dann nicht nur einen glorreichen Sieg davongetragen, sondern sie haben Gott auf einer ganz intensiven Art und Weise erlebt. Sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Sie haben seine Kraft gesehen. Sie haben seine Macht gesehen. Und wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, ist kein einziger dabei zu Tode gekommen. Seine Herrlichkeit, seine Kraft, seine Macht sehen. Ist es nicht das, was wir alle wollen? Ist das nicht das, was wir auch erleben wollen? Aber da gibt es eine Voraussetzung. Und die Voraussetzung heißt Gehorsam. Sie haben einfach getan, was Gott ihnen sagte. Und ich glaube, während sie da rumgelaufen sind, haben sie nicht alles verstanden und nicht alles voll nachvollziehen können, was jetzt Gott hier wollte. Aber sie haben es getan. Gehorsam. Gehorsam ist ja auch so ein Begriff, der gerade in Deutschland bei uns ziemlich negativ belegt ist, vom Nationalsozialismus her. Gehorsam, das hat was mit Erziehung zu tun. Ich weiß nicht, wie der Begriff bei dir so belegt ist. Ist er eher positiv belegt oder eher negativ? Hier ist nicht eine totale unterwürfige, ist nicht der totale unterwürfige blinde Gehorsam gemeint, sondern eine hingegebene, vertrauensvolle Nachfolge, auch in Wegen, die wir nicht immer nachvollziehen können. Doch was ist der Weg Gottes für mich? Was möchte Jesus ganz konkret von mir? Ja, Josua, der hat es ziemlich gut gehabt, ne? Das würde ich mir vielleicht auch manchmal wünschen. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Da erschien ihm niemand Geringeres als der ranghöchste General des himmlischen Heeres. Josua wusste, was Gott wollte. Aber wie sieht es bei uns aus? Nehme ich Gottes Stimme wahr? Ich habe ja oft gehofft, dass irgendwie so eine Marmorplatte runterfällt mit einer goldenen Inschrift. Ne? Mit dem Namen meiner Frau zum Beispiel. Oder was weiß ich. Das ist dein Weg. Das ist deine klare Berufung. Das sollst du tun. Kommt nicht so oft vor. Und ich glaube, ich rede mich dann oftmals auch heraus, dass ich nicht genau weiß, was Gott zu mir redet. Aber ich hinterfrage mich dann auch ernsthaft, ob es wirklich so ist oder ob ich manchmal Gottes Stimme gar nicht hören will. Warum? Ja, dann müsste ich ja gehorsam sein und tun, was Gott sagt. Und wenn Gott was sagt, wie zum Beispiel jetzt hier in Jericho, das ist eine Herausforderung, oder? Da gehe ich ein Risiko ein. Schlechtestenfalls mache ich mich lächerlich. Da gibt es einen Stolz in mir. Sowas wie Ehre. Ich habe ein Image zu verlieren. Ein Bild, was andere von mir haben. Gehorsam hat auch etwas mit Leiden zu tun. Hebräer 5, Vers 8 steht, Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt. Das tröstet mich auf einer Seite. Sogar Jesus, Gottes Sohn, musste erstmal Gehorsam lernen. Das tröstet mich und ermutigt mich auch. Und ich denke, Gott wird uns auch niemals etwas abverlangen an Gehorsam, was wir nicht fähig sind zu tragen. Die Gehorsamsfrage ist in erster Linie eine Vertrauensfrage. Gehorsam kostet mich etwas. Zumindest meinen eigenen Willen. Aber auf der anderen Seite gibt es doch auch unendlich viel. Nämlich die Gewissheit, ich stehe im göttlichen Heilsplan. Ich darf da beteiligt sein. Ich darf sehen, wie Gott etwas wirkt. Bestenfalls durch mich. Das ist doch grandios, oder? Aber zurück zur Problematik beim Hören der Stimme Gottes. Was ist, wenn ich mich getäuscht habe? Wenn es gar nicht Gottes Stimme war, die ich vernommen habe. Kennt ihr das? Manchmal haben Christen ein richtiges Problem. Ich definiere jetzt mal Christen als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Die Bibel nennt solche Menschen auch Schafe. Und in diesem Zusammenhang steht in Johannes 10, Vers 27, was? Sehr gut, sehr gut. Meine Schafe hören meine Stimme. Tja, jetzt kann da aber ein Problem entstehen. Bin ich sein Schaf, dann höre ich seine Stimme, oder? Amen. Ja, ihr seid vorsichtig, ich merke das. Okay. Wenn wir der Bibel glauben, dann ist es so. Aber was ist, wenn ich nicht seine Stimme höre? Bin ich dann nicht sein Schaf?
So, wie lösen wir das Problem?
Wer hat Vorschläge?
Ihr merkt, ich liebe interaktive Predigen.
Häufiger versuchen, okay. Also ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass Gott heute auch noch redet, oder? Und er redet immer wieder. Und er hat auch ganz viele verschiedene Wege, um zu reden. Ich denke, jeder von uns hat so seinen besonderen Zugang, auch wie er redet. Durch die Bibel natürlich, durch Menschen, durch seine Schöpfung, durch seinen Geist. Aber für mich ist nicht mehr in erster Linie die Frage, ob Gott redet, sondern bin ich auch bereit zu tun, was er sagt. Ich möchte euch was aus meinem Leben erzählen. Also ich war ja auf einem theologischen Seminar und da hatten wir in der Klasse, in der Grundstufe, haben wir uns einmal in der Woche getroffen und dann hat sich ein Schüler oder Kommilitone dann vorgestellt, hat aus seinem Leben erzählt, Bekehrung, Berufung und was weiß ich. Und am Schluss war es dann so gewesen, dass alle anderen für ihn gebetet haben. Und dann kam es auch vor, dass ab und zu mal eine Geistesgabe da war, ein Bild oder ein Vers oder wie auch immer. Und irgendwann war dann jemand da und ich hatte einen Eindruck gehabt. Und da habe ich gedacht, nee Gott, nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Und es war Folgendes. Ich hatte den Eindruck, das haben wir heute auch gesehen, ich finde es total interessant, dass das alles heute irgendwie zusammenkommt. Diese Übung, dass jemand da auf dem Tisch steht und sich rückwärts runterfallen lässt. Und ich hatte den Eindruck, wir sollten das mit ihm machen. Habe ich gesagt, nee. Ja, so ein Bild, ja, oder mal ein Bibelvers, ja, aber sowas, nee, mache ich nicht. Und es hat mir keine Ruhe gelassen. Und irgendwann habe ich ihn dann angesprochen und habe gesagt, ich habe da so einen Eindruck gehabt. Und er hat gesagt, das ist total mein Thema gerade. Vertrauen. Gott hat mir noch eine zweite Chance gegeben. Ich habe dann irgendwann eine Klassenandacht gemacht und hat genau das Thema dann aufgegriffen und habe das mit ihm dann gemacht. Und das war für ihn total wichtig gewesen. Gott gehorsam sein. Ich denke, wir verpassen etwas, wenn wir nicht gehorsam sind. Wir verpassen Gottes Wirken. Wir verpassen, daran teilnehmen zu dürfen, an seiner Herrlichkeit. Was wäre passiert, wenn Josua und seine Männer ungehorsam gewesen wären? Sie hätten niemals dieses großartige, übernatürliche Erlebnis gehabt, wie Gott wirkt. Wollt ihr noch eine Geschichte hören? Nicht von mir. Aber gefällt mir auch sehr gut. Auch Bibelschüler wurde eingeladen zum Frühstück von einem Kollegen. Und es war alles schön und nett. Und dann ging er da raus und am Gartentürchen hörte er Gottes Stimme. Und die sagte, geh zurück und gib deinem Kollegen alles, was du an Geld hast. Also, kennt ihr ein paar Bibelschüler? Also, die haben eigentlich nie Geld. Ne? Aber er hat, damals war das noch DM, er hatte 50 D-Mark dabei. Okay, er ging zurück und gab seinen Kollegen die 50 D-Mark. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau war, ob er zusammengebrochen ist oder keine Ahnung. Jedenfalls hat er gesagt, er hat noch mit seiner Frau gerade Streit gehabt. Wie kannst du jetzt den einladen? Das waren unsere letzten Lebensmittel gewesen. Und dann kommt er zurück und gibt ihm 50 Mark. Gewaltig. Das finde ich cool. Gottes Herrlichkeit sehen. Und für mich gibt es nichts Großartigeres, als zu wissen, ich stehe im Gottes Plan. Jesus hat mal gesagt, es ist mein Brot, mein Nährstoff, Gottes Willen zu tun, den Willen des Vaters zu tun. Und meine Frage heute an dich, willst du das auch? Willst du auch Gottes Herrlichkeit erleben und seine Kraft erleben? Und bist du auch bereit, mal einen ungewöhnlichen Auftrag von Gott zu empfangen? Oder zumindest bist du grundsätzlich bereit, eine Einstellung zum Gehorsam zu haben? Wie gehorsam bist du eigentlich?
Ich wollte euch mal eine Hausaufgabe mitgeben.
Probiert es einfach mal aus.
Ich weiß ja nicht, wie ihr euch im Straßenverkehr so verhaltet. Aber ich habe festgestellt, viele Christen machen das sehr freiheitlich. Probiert doch einmal, und ich verstehe es auch. Also manche Schilder und manche Regeln, da denkst du, was soll das? Trotzdem, wir sind beim Thema Gehorsam. Beim Thema, was soll denn das für einen Sinn haben? Okay? Seid ihr bei mir? Probiert doch einfach mal eine Woche euch strikt an die Regeln zu halten. Schafft ihr das? Ich predige an Pfingsten wieder, ich frage euch dann. Ich glaube, es kam an, ja. Wisst ihr, das Straßenverkehrsamt, das wird, oder die Ordnungshüter, keine Notiz dann von euch nehmen. Aber wenn ihr Gott gehorsam seid, er wird Notiz von euch nehmen. So, jetzt habt ihr es gleich geschafft. Ich möchte zusammenfassen. Ich denke, wir wollen alle siegreich in unserem Leben sein. Und ich denke, die wahren Siege werden wir aber nicht aus eigener Kraft erleben. Im Gegenteil. Gott wird uns die eine oder andere Situation schicken, wo wir unsere begrenzten Kräfte spüren. Wie reagiere ich dann darauf? Dann geht es darum, zu kapitulieren. Nicht vor den Problemen und den Herausforderungen zu kapitulieren, aber vor Gott zu kapitulieren. Es gibt Bollwerke, innerliche, äußerliche, Schwierigkeiten, Aufgaben. Und ich denke, es ist auch natürlich temperaments- und charakterabhängig, aber sie verleiten uns zu jammern und zu klagen. Doch Gott sagt dir, halt doch einfach mal aus. Sei mal still vor mir. Lass dich nicht von dir selbst und anderen verführen. Schweige. Es ist meine Sache. Tue einfach, was ich dir sage. Und für mich das Größte und Schönste ist, Gott möchte dich und mich in seinen Plan integrieren. Aber dazu braucht er unseren Gehorsam. Und Gehorsam hat auch immer etwas mit Vertrauen zu tun. Und das ist herausfordernd. Aber auf der anderen Seite wird er dich auch an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Ziel der Predigt: euch einfach ermutigen, euch mit mir auf den Weg zu machen. Amen.